Unser Predigttext heute Nachmittag, den findet ihr in 2. Timotheus 3, Vers 16. Und diesen Vers kennt ihr bestimmt schon. Der ist sehr bekannt. Der ist ein Vers, der so treffend zusammenfasst, was wir vor uns haben in der Bibel. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Erinnern wir uns an den Zusammenhang, in dem dieser Satz entstand. Das war zur Zeit vom Apostel Paulus. Er hat das geschrieben und Apostel Paulus, ihr erinnert euch, er war derjenige, an dem der Plan hing, dass das Evangelium zu den Nichtjuden kommt, zu denen, die nicht Juden sind und die vorher gar nicht das Wort Gottes empfangen haben, die nicht in dem Land wohnten, wo Jesus, der Erlöser, lebte. Das hing alles an Paulus und dieser Mann war jetzt im Gefängnis. Er war in der Hauptstadt, in Rom, und er wartete auf seine Todesstrafe. In dieser Wartezeit war er in der Zelle, wir wissen nicht genau wo, es könnte sein in diesem mamertinischen Gefängnis, kann man auch ein Bild finden im Internet, wenn man nicht da war, ich war selbst noch nicht da, eine Zelle mit einem Loch in der Decke, wo der Gefangene runtergelassen wurde, ein Loch im Boden und sonst nur kahle Wände. Ich habe gelesen, dass es nur eine Zelle gab, weil dort war einfach der Staatsfeind Nummer 1 und der wartete dann auf seine Todesstrafe. Nun, da vermutlich war der Apostel Paulus. Sicher wissen wir, er war im Gefängnis, er war in Ketten. Und dort schreibt er diesen Brief. Er schreibt, weil er gefangen ist wegen dem Evangelium. Er ist gefangen wegen dem Evangelium von Jesus Christus und er will noch einmal Timotheus sehen, seinen so engen Mitarbeiter. Timotheus, an den er immer wieder denkt. Er muss immer an ihn denken, immer für ihn beten. Sein Herz verlangt danach, Timotheus zu sehen, aber auch ihn zu ermutigen. Und weil er nicht weiß, ob er es noch mal schaffen wird, der Timotheus nach Rom, so schreibt er ihm diesen Brief und übergibt ihm sozusagen den Staffelstab seines Dienstes, dass Timotheus das Evangelium weiter hochhält in der Gemeinde. Und Timotheus hatte sehr schwierige Fälle, eine sehr schwierige Lage dort in Ephesus in der Gemeinde. Dort waren falsche Lehrer in dieser Gemeinde, in die der Apostel Paulus so viel investiert hat. Und Timotheus bekommt diesen Brief und er soll weitermachen, er soll treu sein, egal was es kostet. Und wir sehen, wie Paulus in diesem Brief zu einem Höhepunkt kommt, in Kapitel 4, Vers 2. Diesen Höhepunkt erkennen wir daran, wie er diesen Befehl einleitet. Achtet mal auf Kapitel 4, Vers 1. Worte, die so keinen Vergleich haben in dem Brief. Wie ernst Paulus redet. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Das ist sein Befehl zum Höhepunkt des Briefes. Verkündige das Wort. Nun, verkündigen ist nicht vermuten. Verkündigen bedeutet nicht, ich schlage dir was vor. Verkündigen, das beansprucht Autorität. Verkündigen meint, es ist so. Ich proklamiere es dir. Und die Frage ist aber, woher kommt diese Autorität? Dieser Befehl der Verkündigung hallt nach über 2 Jahrtausende bis zu uns heute. Die Gemeinde Jesu muss das Wort verkündigen. Aber woher kommt die Autorität? Die Frage betrifft dich und mich. Die Frage betrifft mich, denn ich muss mich fragen, was habe ich euch zu sagen? Wie verbindlich kann ich hier sprechen? Und genauso für dich als Zuhörer. Du fragst dich, was hat der Prediger mir zu sagen? Wie verbindlich ist das für mich, was ich hier höre? Nun, wir verstehen das, diese Frage, wie verbindlich ist das für mich? Das versteht ihr, wenn ihr Kinder seid. Wenn ich hier so schaue, haben wir schon eher größere Kinder hier. Und doch könnte es sein, dass jemand einem Kind sagt, komm jetzt mit nach Hause. Und wenn du das hörst, dann fragst du dich erstmal, ja, wer sagt mir das? Sind das meine Eltern oder nicht? Und gleich fragt sich ein Kind, ja, muss ich darauf hören? Genauso mit uns Erwachsenen. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Dann fragst du dich auch, okay, muss ich das jetzt tun? Ist das jemand mit Autorität? Und so verstehen wir, Autorität ist jemand, der in der Rolle ist, mir was zu sagen, der das Recht hat. Aber denkt bitte über Autorität nicht nur im Sinne von, der hat mir was zu sagen, sondern auch, der weiß, was er sagt. Eine Autorität ist jemand, der weiß, was er sagt, der die notwendige Kenntnis hat. Und so fragen wir uns jetzt, woher kommt bei der Verkündigung die Autorität, das Recht, verbindlich zu sprechen und auch das Wissen, so zu sprechen. Denken wir zurück an Paulus und seinen Befehl hier in Kapitel 4, Vers 2. Es ist ganz einfach, er sagt einfach, verkündige das Wort. In diesem Befehl seht ihr, die Autorität kommt nicht von dem Verkündiger, sondern die Autorität kommt von dem Inhalt der Verkündigung, von der Botschaft, was die Botschaft ist. Und die Botschaft ist das Wort. Die Frage, was ist das Wort? Was ist damit gemeint? Und genau das lernen wir in unserem Predigttext in Kapitel 3, Vers 16. Dort finden wir, was mit dem Wort gemeint ist und auch von wem das Wort kommt. Heute betrachten wir nur diesen kurzen Teil, der so gewaltig, so bedeutsam ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist mein Ziel für heute, dass wir das verstehen, was hier gemeint ist. Also beginnen wir mit unserem Text. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was ist Schrift? Nun, manche von euch sitzen auch hier mit einem Zettel, mit einem Stift. Ja, Schrift ist das, was niedergeschrieben ist. Und damals gab es keine Computer, damals wurde per Hand niedergeschrieben. Auf Papyrus oder auf Pergament. Pergament noch widerstandsfähiger, noch haltbarer. Also Schrift ist niedergeschrieben und die Frage ist, welche Schriftstücke meint Paulus? Was ist die Schrift? Achtet in euren Bibeln mal auf Vers 15. Dort hatte ja Paulus den Timotheus erinnert, in Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift. Alle Schrift, das bezieht sich also auf die heiligen Schriften. Und was sind die heiligen Schriften? Nun, damals das Alte Testament. Wir sagen Altes Testament. Damals hat man nicht gesagt Altes Testament. Damals hat man gesagt das Gesetz und die Propheten und die Schriften. Die Bücher, die wir heute im Alten Testament haben. Das Alte Testament, achtet darauf, dass ihr auch die richtigen Bücher habt. In manchen Bibeln gibt es die Apokryphen, die gehören nicht dazu. Die heiligen Schriften. Das Alte Testament. Und die wurden von Menschen geschrieben. Denkt daran, das Gesetz Mose. Mose hat niedergeschrieben. Denkt an die Psalmen Davids. David hat niedergeschrieben. Denkt an die Sprüche Salomos. Salomo hat niedergeschrieben. Denkt an den Propheten Jesaja. Jesaja hat niedergeschrieben. Also diese Schriften, die wurden von Menschen geschrieben, aufgeschrieben von Menschen. Und wir könnten meinen, dass es einfach menschliche Bücher sind. Denn sie wurden ja von Menschen geschrieben. Das ist doch ganz logisch. Wenn ich ein Buch nehme, dann schaue ich auf den Autor und sehe, ah, das ist ein Mensch. Ich kann ihn googeln, ich kann herausfinden, wer das war. Ein menschliches Buch. Wir könnten meinen, dass das auch bei dem Alten Testament, bei der Bibel so ist. Und denken nicht viele Menschen heute auch so? Ein Buch von Menschen. Ja, sie mag besonders sein, die Bibel, aber sie ist immer noch menschlich. So könnten wir denken. Und wenn wir davon ausgehen, dann können wir zwei Dinge schlussfolgern. Nämlich das erste, wenn sie menschlich ist, dann hat sie nur menschliche Autorität. Dann ist ihre Autorität so vergänglich, wie Menschen eben sind. Denkt mal drüber nach, was wir in diesem Land schon alles in der Geschichte hatten. Ja, verschiedenste, wir hatten Kaiser, wir hatten verschiedenste Regierungen, mal diese Parteien. Und ihre Autorität blieb so lange, wie die Menschen da waren oder in der Funktion waren, zu regieren, Gesetze zu erlassen. Wie vergänglich ist menschliche Regierung? Zweitens, wenn es nur eine menschliche Autorität ist, dann kann sie sich irren. Denn Menschen irren sich. Ist die Bibel nur ein menschliches Buch, dann ist sie erstens, hat sie eine vergängliche Autorität und eine Autorität, die sich irren kann. Ja, die Bücher der Bibel wurden von Menschen geschrieben. Paulus meint mit alle Schrift, er meint die Schrift, die von Männern wie Mose, wie David und Salomo und Esra und Jesaja und die Propheten geschrieben wurden. Ja, aber achtet nochmal auf unseren Text, hier heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also hier kommt Gott ins Spiel. Hier ist Gott involviert. Welcher Gott? Der Gott, von dem wir zuvor gehört haben in der Kinderpredigt. Der Gott, der ewig ist und der diese Welt in 6 Tagen erschuf. Er ist von Ewigkeit her Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott in 3 Personen. Und dieser Gott ist lebendig. Dieser Gott ist gemeint. Dieser Gott steht hier, ist mit im Spiel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir an die Schrift herangehen. Wir könnten jetzt einfach denken, ja, eingegeben, das Wort kenne ich. Das kommt von Eingebung. Habt ihr das schon mal benutzt? Vielleicht, ich hatte eine Eingebung. Ich hatte einen Einfall. Ich hatte eine gute Idee. Ist das so gemeint? Dann würde das bedeuten, dass Gott dieser besondere Einfluss ist, als die Bücher geschrieben wurden. Er war derjenige, der die Gedanken gegeben hat, der die Idee gegeben hat, dass David einen Psalm schreibt. Er war derjenige, der den Anstoß gab. Nun, wenn das so ist, dann bleibt die Frage, was haben die Schreiber aus diesem Einfluss gemacht? Okay, sie haben eine Eingebung bekommen. Was haben sie daraus gemacht? Haben sie jetzt das weiterentwickelt und die Gedanken fortgesponnen und dann ist das Buch, dann ist der Psalm, dann ist die Geschichte, dann sind die Sprüche daraus geworden. Wir könnten so denken und uns fragen, ja, wie genau haben Sie diese Eingebung Gottes verstanden? Vielleicht haben Sie auch die Eingebung, die Gott Ihnen gab, missverstanden. Wie viel menschliches Denken haben Sie noch mit dazugefügt? Und wir können uns fragen, wie klein oder wie groß ist der menschliche Anteil an diesen Büchern? Und wenn nur ein bisschen menschlicher Anteil da ist, dann gilt wieder, menschliche Autorität ist vergänglich. Und menschliche Autorität kann sich irren. Aber gut, dass es Gewissheit gibt. Es gibt Gewissheit, dass Gott mit absoluter Autorität spricht. Gewissheit, dass die Bibel absolut verlässlich ist. Ja, sie ist Autorität, nicht nur, weil sie jetzt sagt, so ist es, sondern weil sie auch zuverlässig ist, vertrauenswürdig. Und es gibt Gewissheit, dass die Bibel wahrhaftig ist. Also völlig wahr, zutreffend, ohne Fehler. Und worin liegt diese Gewissheit? Das möchte ich euch gerne zeigen. Und es liegt in den Worten von Gott eingegeben. Haben wir doch eben schon drüber gesprochen, oder? Eingeben, Eingebung, ist das nicht so? Nun, von Gott eingegeben, das übersetzt ein einziges griechisches Wort. Ein griechisches Wort. Und dieses griechische Wort ist zusammengesetzt aus zwei Worten. Ja? Also im griechischen Text steht gar nicht von Gott eingegeben. Im griechischen Text steht ein Wort. Und dieses Wort ist zusammengesetzt aus Gott. Gott. Und zweitens ausatmen. Also von Gott ausgeatmet. Das ist dieses eine Wort, was hier steht. Alle Schrift ist von Gott ausgeatmet, oder wir könnten auch sagen, wenn wir es in einem Wort packen wollen, im Deutschen geht das nur mit einem Bindestrich. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Gott gehaucht. Was heißt das, Gott gehaucht? Was heißt es, die Schrift ist von Gott ausgeatmet? Nun, dafür lasst uns mal zu den Psalmen gehen, Psalm 33. Psalm 33. Psalm 33. Achtet auf diesen wunderbaren Psalm, der beginnt mit dem Aufruf, Gott zu loben und zu preisen. Wofür sollen wir Gott preisen? Schaut mal in Vers 6. Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort Jahwes gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Also wir haben einmal die Himmel und ihr Heer. Was ist ihr Heer? Ihre Armee, könnten wir sagen. Was ist die Armee des Himmels? Die Sterne. Also Himmel und Sterne sind gemacht durch Gottes Wort, und Gottes Wort ist gleichbedeutend mit dem Hauch seines Mundes. Und Gott ist doch kein Mensch, oder? Ja, Gott ist kein Mensch, er ist Geist, aber wird hier beschrieben wie ein Mensch, der, wenn er redet, ausatmet. Versucht mal zu reden, ohne auszuatmen. Geht nicht. Wir benutzen Luft. Und so hat Gott geredet, gehaucht. Achtet mal auf Vers 9, wo es heißt, wie er das machte. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. So hat Gott geschaffen. Und so ist auch die Schrift entstanden, laut 2. Timotheus 3, Vers 16. Sie ist Gott gehaucht. Gott hat geredet. Gott hat geredet. Und genau daran erinnert auch Paulus die Thessalonicher. Wir haben den Thessalonicherbrief auch hier in der Gemeinde gemeinsam gelernt. Aber wir müssen immer wieder dahin zurückgehen, oder? Wir vergessen so schnell. Lasst uns 1. Thessalonicher 2 aufschlagen. Und hier ein Beispiel dafür sehen, wie Paulus beschreibt, alle Schrift, was Menschen geschrieben haben, ist von Gott eingegeben, von Gott gehaucht. Wie kann das sein? Gleichzeitig Schrift von Menschen und Gott hat geredet. Paulus und Silvanus und Timotheus schreiben der Gemeinde der Thessalonicher und sie waren selbst dort gewesen. Sie haben dort verkündigt. Das daran erinnern sie die Thessalonicher hier und erinnern daran, dass sie das Evangelium verkündigt haben, also geredet haben, gesprochen haben. Und in Kapitel 2, Vers 13, achtet mal auf diese Worte. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Paulus, er verneint nicht, dass er das Wort verkündigt hat, dass es geredet wurde. Es wurde von Menschen geredet. Aber er sagt, es ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Gott hat es geredet. Und die Bibel ist immer noch von Menschen geschrieben, aber sie ist Gottes Wort. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wie kann ich das verstehen? Und die Antwort ist, es ist ein Wunder. Wer von euch kann mir die Schöpfung erklären? Wie kann das sein, dass mit einem Mal die Sonne da ist, die immer noch scheint und Unmengen an Energie aufgewandt wird, dass sie so hell strahlt und Wärme abgibt auf die Erde und in das All? Wer kann mir das erklären? Es ist ein Wunder. Es ist nicht natürlich erklärbar und so ist auch die Schrift nicht natürlich erklärbar. Eine Beschreibung, die uns am nächsten daran führt, dieses Wunder irgendwie zu fassen, finden wir bei einem anderen Häftling. Auch ein Häftling, der die Todesstrafe erwartet hat. Ein Häftling, der wusste, ich sterbe. Ich sterbe sehr bald. Und es ist so interessant, dass wir bei diesem Häftling genauso diese feste Zuversicht in das Wort Gottes finden. Und dieser Häftling war vielleicht sogar in demselben Gefängnis wie der Apostel Paulus. Es ist der Apostel Petrus. Schaut mit mir in 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus also weiter Richtung Buchende eurer Bibel. 2. Petrus Kapitel 1. Auch er hatte mit falschen Lehrern zu tun, nicht dort in Rom in seiner Zelle, sondern in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Dort gab es falsche Lehrer, die haben gesagt, Christus kommt nicht wieder. Wir haben schon so lange gewartet, er kommt nicht. Und das ist eine reale falsche Lehre, die es heute noch gibt. Ja? Die Welt geht einfach so weiter, wie sie bis immer weiter ging, kommt kein Christus. Und Petrus, der wusste, dass Christus kommt, er hatte ihn in seiner Herrlichkeit gesehen, auf dem Berg der Verklärung. Das war eine Vorschau dafür, dass wie Christus sein wird, wenn er wiederkommt, wie herrlich er sein wird. Er hat ihn gesehen, so wie er kommt. Aber Petrus sagt, das ist nicht sein stärkstes Argument, ich habe es gesehen. Sein stärkstes Argument ist, es steht geschrieben. Und jetzt zeigt er uns, woher diese Worte kommen. In 2. Petrus 1, Vers 20 schreibt er aus dem Gefängnis, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Bis dahin. Er sagt uns erstmal, was die Schrift nicht ist. Merkt ihr, dass er auch wieder die Schrift nennt? Wie auch Paulus sagt, alle Schrift, so sagt Petrus, die Weissagung der Schrift. Wörtlich die Prophetie der Schrift. Und hiermit meint er nicht nur einzelne Teile aus der Schrift, aus der Bibel, sondern er meint die ganze Bibel an sich, so weit sie damals geschrieben war, ist Prophetie. Prophetie, ihr Lieben, ist nicht nur Vorhersage der Zukunft, Prophetie ist Verkündigung. Es wird einfach verkündigt. Es kann die Vergangenheit betreffen, die Gegenwart, die Zukunft. Sie ist Verkündigung von Gott. Keine Verkündigung von Gott kam jemals aus menschlicher Initiative. Es war nicht die menschliche Initiative, die diese Verkündigung hervorgebracht hat, sagt er. Ihr könnt es nachlesen. Niemals durch menschlichen Willen. Und zweitens sagt er, keine Weissagung der Schrift ist das Ergebnis von menschlicher Forschung. Nichts davon ist, weil Menschen die Welt untersucht haben, die Geschichte untersucht haben und jetzt zu einer klugen, vielleicht auch von Gott beeinflussten Schlussfolgerung gekommen sind. Nein, es ist keine menschliche Initiative, keine menschliche Forschung, keine menschliche Untersuchung, sondern, er sagt, Vers 21, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Sie haben geredet, weil der Heilige Geist sie getrieben hat. Was ist damit gemeint? Und wir können beobachten, dass er hier eine Person als aktiv bezeichnet und alle anderen als passiv. Der Heilige Geist ist der Treiber und die Menschen Gottes sind die Getriebenen. Es wird auch immer wieder richtigerweise erwähnt, dass dieses Wort getrieben in Apostelgeschichte 27 vorkommt, wo Paulus mit den Gefangenen auf dem Schiff ist und sie sind in einem Zyklon, einem Wirbelsturm und sie können nicht mehr standhalten und sie lassen sich einfach treiben. So wie der Wind das Schiff erfasst und treibt zu seinem Ziel, wie der Wind die Kraft ist, das Schiff zu treiben, so wurden Männer Gottes getrieben vom Heiligen Geist. Das sagt aus, dass der Heilige Geist die treibende Kraft ist. Der Heilige Geist hat sie getragen. Der Heilige Geist hat sie ermächtigt, gekräftigt. Und der Heilige Geist hat sein Ziel gehabt und sie dorthin gebracht. Aber gleichzeitig wissen wir, und Petrus ist ein Beispiel dafür, dass diese Männer nicht einfach Maschinen waren. Sie waren keine Marionetten. Sie wurden nicht einfach nur, es wurde ihnen nicht einfach nur diktiert. Nein, gleichzeitig ist Petrus in seiner ganzen Person voll und ganz im Bilde, was er schreibt. Er hat eine Absicht. Er hat ein Anliegen für diese Gläubigen, die in den Fängen von falschen Lehrern sind. Er will sie korrigieren, die falschen Lehrer. Er will die Gläubigen stärken und belehren. Aber gleichzeitig ist der Heilige Geist die treibende Kraft. Und so haben wir zwei Autoren. Gott, den Heiligen Geist und die Menschen, die geschrieben haben. Aber sie sind nicht auf einer Ebene. So wenig wie der Wind und ein Segelschiff auf gleicher Ebene sind. Nein, der eigentliche Autor ist Gott. Und in dieses Prozesses, da hat er die Männer vorbereitet, da hat er sie so geformt und alles so gemacht, dass sie genau das aufschrieben, was Gott sagen wollte und gesagt hat. Bis hin zu den Worten. Das ist das Wunder, dass die Schrift Gott gehaucht ist. Also alle Schrift ist Gottes Wort und wahrhaftig, so wie Gott selbst. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage, nämlich, was gehört alles zu alle Schrift? Was ist denn alle Schrift? Zurück zu Timotheus. Mittlerweile kennen wir es wahrscheinlich auswendig. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Was ist alle Schrift? Nun, wir haben gesagt, das Alte Testament, die Bücher des Alten Testaments. Aber was ist mit dem Neuen Testament? Interessanterweise haben wir eine sehr gute Illustration im 1. Timotheus Kapitel 5. Also wenn ihr ein bisschen weiter zurückblättert, findet ihr 1. Timotheus 5, da ist Paulus nicht gefangen, da ist er unterwegs und schreibt auch an Timotheus in Ephesus. Und er erklärt ihm, erinnert ihn daran, wie Älteste, die gut vorstehen, in der Gemeinde behandelt werden sollen. In Vers 17 schreibt er in Kapitel 5, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Und dann achtet auf Vers 18. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Anführungsstriche, ein Zitat. Vielleicht habt ihr in eurer Bibel jetzt auch irgendeine Fußnote. Schaut mal nach. Wo steht das denn? Hat es jemand gefunden? Ja? 5. Mose 25, Vers 4. Im Gesetz Mose. Welches Testament? Altes Testament. Ein weiteres Argument kommt jetzt. Und, Anführungsstriche, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also ein Argument dafür, Älteste, die gut vorstehen, doppelter Ehre zu achten. Wo finden wir dieses Zitat? Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Lukas 10, Vers 7. Und das ist Neues Testament. Seht ihr, Paulus kennt schon, was in Lukas steht. Wahrscheinlich, weil Lukas sein enger Mitarbeiter ist und er auch Paulus zur Seite hatte in Caesarea, als er schrieb. Ja, das Lukas-Evangelium ist schon da. Und Paulus wusste, das ist Schrift. Es ist Schrift. Und so sehen wir, Schrift ist nicht nur Altes Testament. Schrift wird angewendet auf das, was Altes Testament ist und was Evangelium ist, was Neues Testament ist. Alle Schrift. Altes wie Neues Testament ist Heilige Schrift, ist Gottes Wort. Woher hat Verkündigung ihre Autorität? Von Gott selbst. Wenn der Verkündiger Gottes Wort verkündigt. Und darum die Ermahnung, die Ermutigung, die Erinnerung an euch, kommt zum Gottesdienst mit der Forderung, ich will Gottes Wort hören. Ich will die Bibel hören. Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Gib mir einen Text der Heiligen Schrift. Geh zu dem genauen Wortlaut. Erwarte von dem Prediger, dass er nicht eine Übertragung liest, sondern dass er sich damit beschäftigt, was der Wortlaut ist. Wenn Gott sein Wort gehaucht hat und geredet hat, dann wollte er nicht nur irgendwie verstanden werden, dem Sinn nach, und der Sinn ist auch unabhängig, ist nicht unabhängig von den Worten, er wollte verstanden werden, wie er es sagte. Wir müssen zurück zu den einzelnen Worten. Und dann erwartet es der Prediger, die erklärt, was der Autor meint. Wer ist denn der Autor? Haben wir gelernt, oder? Gott und die Menschen. Also, wie können wir wissen, was Gott meint? Indem wir die Absicht des Autoren untersuchen. Was ich darüber denke, ist völlig egal. Was ist die Absicht des Autoren? Das zählt. Darin finden wir das Wort Gottes. Oder das, was Gott zu sagen hat. Kommt mit der Forderung, belehre mich, überführe mich, weise mich zurecht und erziehe mich in der Gerechtigkeit durch das, was Gott sagt, durch die Bibel. Wir wollen hören, was Gott zu sagen hat. Denn nur was Gott sagt, hat Gewicht. Nur was Gott sagt, hat Autorität. Nur was Gott sagt, hat wirklich Tiefgang. Nur was Gott sagt, ist begeisternd, ist etwas, worauf du dein Leben bauen kannst, was Freude gibt, was Hoffnung gibt, bis in Ewigkeit. Nur was Gott sagt, das rettet vor dem Tod. Und das Schöne ist, das gilt nicht nur, wenn die Bibel gepredigt wird. Das gilt auch, wenn du deine Bibel aufschlägst, wenn du die Bibel liest. dann liest du, was Gott geredet hat. Was Gott immer noch redet. Und Gott redet sein Wort. Und es gipfelt darin, dass er seinen Sohn sandte als Retter für Sünder. Amen. Vater im Himmel, danke für dein Wort, dass du zu uns redest, so wie wenn es gestern gewesen wäre, wo du dieses Wunder vollbracht hast, dass heilige Menschen schrieben, getrieben von dem Geist, den du gesandt hast, um deinen Sohn zu verherrlichen. Und das wollen auch wir. Wir wollen an deinen Sohn denken. So bitte, gib uns Gnade dazu, richtig zu verstehen, was die frohe Botschaft ist, die wir auch jetzt feiern wollen in dem Mahl. Herr Jesus, in dem Mahl, das du uns gegeben hast, dass du bist der Inhalt davon, du bist die Grundlage, warum es überhaupt Sinn und Wert hat. Du hast uns hier zusammengebracht. Wir wollen zu deiner Ehre, in dem Gedenken an dich, zur Freude, weil wir uns rühmen des Kreuzes Christi, wollen wir jetzt zusammen das Mahl feiern. Gib doch dazu einen klaren Sinn und Erleuchtung unserer Sinne. Amen.